Die Lesung von heute ist aus dem Johannesevangelium, dem 20. Kapitel, die Verse 1 bis 18. Am ersten Tag der Woche kam Maria Magdalena früh, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie und kam zu Simon Petrus und zum anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab, bückte sich nieder und sah die leinenen Tücher daliegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging ins Grab hinein und sah die leinenen Tücher daliegen und sah das Schweißtuch, das um seinen Kopf gebunden war, nicht bei den leinenen Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, sah und glaubte, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann gingen die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich ins Grab und sah zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen am Kopfende und den anderen bei den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und diese sagten zu ihr: Frau, was weinst du? Sie sagte zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Und Jesus sagte zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? Dann sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann werde ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und sagte zu ihm: Rabuni. Das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kam und berichtete den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er das zu ihr gesagt hatte. Das ist das Wort des lebendigen Gottes.
Ja, heute feiern wir die Auferstehung von Jesus Christus. Es ist ein Tag, an dem wir uns so richtig freuen, weil Jesus den Tod besiegt hat. Und deshalb ist es auch richtig, wirklich wichtig zu wissen, dass die Auferstehung wahr ist und kein Märchen. Denn wenn es nur ein Märchen wäre, dass Jesus auferstanden ist, hätte Jesus dann wirklich den Tod besiegt? Nein, es wäre nur ein schönes Märchen. Und manche haben deshalb immer wieder versucht, dass Menschen die größte und beste Nachricht vergessen, die es gibt, nämlich, dass Jesus auferstanden ist, dass wir vor dem Tod keine Angst mehr zu haben brauchen. Ungefähr 100 Jahre nach der Auferstehung hat zum Beispiel der römische Kaiser Hadrian versucht, das leere Grab in Jerusalem unter Tonnen von Schutt und Erde zu vergraben. Und obendrauf hat er dann einen Tempel für einen von seinen Göttern gestellt. Meint ihr, das hat was gebracht? Nein, die Botschaft hat sich immer weiter verbreitet in der ganzen Welt. Und 200 Jahre später, nach dem Kaiser Hadrian, ist dann der römische Kaiser Konstantin selbst Christ geworden. Und seine Mutter Helena ist dann im Jahr 326 nach Jerusalem gereist und hat die Christen dort gefragt: Ja, und wo ist denn das Grab von Jesus? Und die Christen in der Stadt haben sie mitgenommen in einen Platz in der Altstadt und haben nach unten gezeigt und haben gesagt: Hier ist das Grab. Und dann haben die Arbeiter gegraben und gegraben, haben Meter hoch durch Schutt und Trümmer sich durchgegraben, alles aus dem Weg gekramt. Und wisst ihr, was sie gefunden haben? Ein leeres Grab. Und dort steht heute die Grabeskirche. Ja, das ist kein Märchen, die Auferstehung von den Toten. Das ist kein schöner Traum von seinen Jüngern, die sich wünschen, dass ihr Meister nicht gestorben wäre, sondern das Grab ist wirklich leer. Und die Erinnerung daran lässt sich nicht auslöschen. Dafür garantiert Gott, damit wir voller Hoffnung und Freude für ihn leben können, durch den Glauben an Jesus. Also lasst uns deshalb zurückkehren an diesen unvergesslichen Morgen, der alles verändert. Ihr könnt das Bild gerne nochmal im Internet weitersuchen. Ein unvergesslicher Morgen. Maria Magdalena will Jesus die letzte Ehre erweisen. Sie kommt noch vor Anbruch der Dämmerung zum Grab von Jesus. 3 Tage zuvor wurde Jesus am Kreuz hingerichtet und hier begraben. Und die Jünger sind natürlich traurig und erschreckt. Sie haben ja alles auf Jesus gesetzt und scheinbar alles verloren. Und vielleicht sind sie sogar als nächstes dran. Aber dann kommt Maria an und muss feststellen, dass der Stein weggenommen wird. Seht ihr diesen großen, schweren Stein? Der wurde weggerollt. Und sie macht sich Sorgen, hat jemand den Leichnam gestohlen? Und sie sagt es Petrus und Johannes und die rennen sofort los. Johannes ist schneller, er kommt an und schaut hinein ins Grab und er sieht dort die Leinentücher liegen, mit denen sie Jesus eingewickelt hatten. Aber ins Grab traut er sich nicht hinein. Und ich frage mich, hättet ihr euch in ein Grab getraut? Ich glaube, das können wir verstehen. Aber Petrus hat solche Probleme nicht. Er geht sofort hinein und schaut sich alles ganz genau an. Und Johannes hält alles ganz genau für uns fest. Und wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob ihr aufgepasst habt, als Johann das gelesen hat. Johannes hält alles ganz genau fest. Und er hält sich ziemlich lang mit den leinenen Tüchern auf. Das müssen wir uns gleich noch genauer anschauen. 3 Verse benutzt er dafür. Aber am Ende in Vers 10, da lesen wir, dann gingen die Jünger wieder heim. Und Maria bleibt allein am Grab zurück. Und sie darf deshalb als allererste den auferstandenen Jesus sehen. Und zuerst denkt sie sogar, dass es nur ein Gärtner ist. Ja? Also ich denke, da wird sie noch ihr ganzes Leben drüber gelacht haben. Aber am Ende merkt sie es dann, Jesus, es ist Jesus und Jesus lebt. Er ist auferstanden und mit dieser Auferstehung verändert sich an diesem Morgen die Welt, in der wir leben. Schauen wir uns das an, eine veränderte Welt. Schauen wir uns an, was sich durch die Auferstehung alles verändert. Erstens, natürlich ganz klar, der Tod ist besiegt. Das ist ziemlich offensichtlich. Ja, hier ist ein Mensch, der gestorben ist und doch wieder lebt. Wenn er uns sagt, wie das möglich ist, dann brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten vor dem Tod. Alles verändert sich. Wir brauchen uns vor dem Tod nicht mehr zu fürchten. Und das Rezept, das er für uns hat, ist so einfach. Glaub an Jesus. Vertrau ihm dein Leben an. Und er gibt dir neues Leben für dein altes Leben. Ewiges Leben für dein vergängliches Leben. 2. Punkt. Die Schrift ist erfüllt. Der 2. Punkt, den sehen wir in Vers 9. Dort sagt Johannes, sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsse. Ja, von der Schrift her gibt es ein Muss, dass Jesus von den Toten aufersteht. Also gemeint ist mit der Schrift natürlich die Bibel. Zum Beispiel ein Vers in Psalm 16, Kapitel Vers 10, wo der größte König David sagt, ich habe das hier für euch, dort heißt es, denn du wirst meine Seele nicht dem Tod überlassen, ja, das ist David, und dann sagt er, und nicht zulassen, dass sein Heiliger verwest. Verwesung ist kein sehr schöner Gedanke, ja, nach dem Tod beginnt der Körper zu verfallen, da denkt man nicht gerne drüber nach, auch wenn das ganz normal ist, weil der Tod ebenso normal ist. Aber Gott hat König David versprochen, er wird es nicht zulassen, dass sein Heiliger verwest. War damit König David gemeint? Naja, sein Grab war nicht leer an dem Morgen. Aber das von Jesus, das schon. Jesus ist der Heilige, von dem David spricht. Und Gott hat sein Versprechen gehalten. Die Auferstehung zeigt, dass Gott seine Versprechen in der Bibel hält. Und an der Auferstehung zeigt er deshalb, dass auf die Schrift Verlass ist. Die Schrift ist erfüllt, auf die Schrift ist Verlass. Der 3. Punkt. Die Versöhnung ist geschehen. Am Karfreitag haben wir gesehen, dass es für Johannes total wichtig war, dass Jesus welche Kleider anhat? Aus welchem Material sind die Kleider gemacht? Wisst ihr es noch? Aus Leinen, genau, sehr gut. Und hier redet Johannes, wie schon gesagt, ziemlich lang über diese leinenen Kleider, dass man sich wundern kann, warum ist ihm das so wichtig? Einerseits sehen wir daran, dass es ein Augenzeugenbericht ist. Ja, die erfinden nicht einfach was, sondern die sehen wirklich die leinenen Kleider und das Schweißtuch ganz ordentlich hingelegt und dieses Bild brennt sich in ihr Gedächtnis ein. Das werden die nie wieder vergessen. Ja, das ist wahr, das ist ein Augenzeugenbericht. Aber wenn wir in der Bibel von leinenen Kleidern lesen, dann gibt es noch etwas anderes. Denn in der Bibel sollen wir dann an Priester denken. Zwar nicht immer, aber ziemlich oft. Und hier lesen wir, dass Jesus seine Kleider aus Leinen abgelegt hat. Und das ist wichtig, weil der hohe Priester im Alten Testament das an einem ganz bestimmten Moment tun soll. Nämlich am Versöhnungstag. Nachdem er Versöhnung erreicht hat für sein Volk. Und dann legt der hohe Priester seine Kleider ab nach getanem Werk. Und genauso symbolisieren die abgelegten Leinenkleider von Jesus, dass er am Kreuz das Opfer dargebracht hat. Er war das Opferlamm, damit unsere Schuld vor Gott vergeben sein kann. Aber er ist auch der hohe Priester, der das Opfer dargebracht hat. Und wir sehen an den abgelegten Kleidern, Jesus hat die Versöhnung zwischen Mensch und Gott vollbracht. Es ist getan, es ist geschehen. Und das macht natürlich einen Riesenunterschied für uns. Das verändert die Welt, wenn wir an Jesus glauben. Schauen wir uns das in Vers 17 an, wie Jesus das in seinen Worten erklärt. Dort sagt er nämlich, geht hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Seht ihr den Unterschied, den die Versöhnung macht? Eigentlich ist Gott nur der Vater von Jesus Christus, aber die Versöhnung hat uns zu Kindern in Gottes Familie gemacht. Und wenn du an Jesus glaubst, dann bist du sein geliebtes Kind. Und du darfst den Gott, der alles gemacht hat, in seiner Majestät und Herrlichkeit, den darfst du deinen geliebten Vater nennen. Er gibt dir das Recht dazu. Nicht sonst gibt dir das Recht dazu. Es wäre Majestätsbeleidigung. Aber Gott sagt, wenn du an Jesus glaubst, dann darfst du Gott deinen Vater nennen. Versöhnung vollbracht bedeutet, dein Vater liebt dich genauso wie seinen einzigartigen Sohn Jesus. Kein bisschen weniger, sondern genau so. Und diese Liebe wollte Jesus mit uns allen teilen, die wir an ihn glauben. Und deshalb ist er für uns gestorben, um Versöhnung zu erreichen, aber er lebt und die Versöhnung ist vollbracht. Und dafür können wir dankbar sein. Und das verändert die Welt. Vierter Punkt, Jesus ist verherrlicht. Am Anfang von Kapitel 17 hat Jesus gebetet und vielleicht haben wir den Vers hier. Haben wir den Vers als nächstes? Kommt ein Vers? Ah ja, genau. Da hat Jesus gebetet, Vater, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich auch verherrliche. Wie du ihm Macht gegeben hast über alles Leben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Die Auferstehung zeigt, dass Gott dieses Gebet erhört hat und seinen Sohn wirklich am Kreuz verherrlicht hat. Und das heißt laut Vers 2 hier, Jesus hat Macht über alles Leben. Seht ihr das in Vers 2? Und Jesus gibt ewiges Leben allen, die der Vater ihm gegeben hat. Das heißt alle, die an ihn glauben. Jesus ist verherrlicht als unser Retter und Herr über die ganze Schöpfung. Er kann und will allen ewiges Leben schenken, die bei ihm Zuflucht suchen, durch den Glauben. Gehörst du dazu? Hast du das getan? Hast du dein Leben Jesus anvertraut? Wenn nicht, dann will ich dich einladen, dass du an diesem Osterfest Ja sagst zum besten Geschenk der Welt. Jesus hat dieses Geschenk teuer erkauft, die Versöhnung mit Gott hat er am Kreuz teuer erkauft. Und wir werden ihn verherrlichen, indem wir es dankbar annehmen. Und für alle, die das getan haben, für alle, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, kommt hier mein letzter Punkt. Traurigkeit verwandelt sich in Freude. Bevor Maria erkennt, mit wem sie redet, lesen wir hier, sie weint vor Traurigkeit. Aber mit der Auferstehung verwandelt sich ihre Traurigkeit in eine Freude, die ihr niemand mehr nehmen kann. Egal was passiert, sie hat immer Jesus. Sie hat immer den, der Macht über alles Leben hat. Er sagt zwar hier, rühr mich nicht an, aber damit meint er, also wörtlich, meint er, halt dich nicht an mir fest. Also halt dich nicht an mir körperlich fest. Das ist hier gemeint. Denn Jesus wird zum Vater zurückkehren und wird nicht körperlich, sondern geistlich bei ihr sein. Durch seinen Geist. Egal was passiert, hat Maria immer Jesus bei sich. Egal was sie im Leben erwartet, egal was uns im Leben erwartet, eins ist völlig sicher. Jesus hat ewiges Leben für dich gewonnen. Eine Ewigkeit mit Gott ohne Leid und Tränen ist dir sicher, wenn du an Jesus glaubst. Und das verwandelt Traurigkeit in Freude. Auch wenn das Leben uns manchmal ganz schön durchrüttelt und schüttelt. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Manchmal gehen wir durch Phasen, die eine richtig tiefe Traurigkeit und manchmal sogar eine Depression in uns hervorrufen. Manchmal fällt es uns richtig schwer, Freude in dieser Welt zu finden. Aber die Freude an der Auferstehung ist stärker als jede andere Traurigkeit. Und auch wenn es immer wieder Dinge im Leben geben wird, die uns traurig machen werden, dann kennen wir doch den, der schon über die Welt gesiegt hat. Der Traurigkeit in Freude verwandeln kann, weil er uns eine sichere Zukunft gibt. Jesus starb für uns, Jesus lebt für uns, er hält uns fest, wenn wir ihm vertrauen, und nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Also lasst uns an dieser großen Freude festhalten, die wir nicht nur an Ostern empfinden müssen, sondern die wir das ganze Jahr und unser ganzes Leben lang mitnehmen dürfen. Die Freude der Auferstehung. Lasst uns zum Abschluss beten. Allmächtiger Gott, deine Güte ist so groß, dass wir es schwer finden, das zu begreifen, dass du uns deinen Sohn geschenkt hättest am Kreuz, dass er sein Leben für uns gegeben hat, obwohl wir uns nicht so verhalten haben, dass wir es verdient hätten. Dafür preisen wir dich und loben dich. Bitte schenk uns, dass wir in unserem Leben diesen Jesus verherrlichen, der uns Hoffnung und Freude in der Auferstehung gegeben hat. In seinem Namen beten wir. Amen.